Ich freue mich sehr, euch alle hier zu sehen. Unser Ablauf heute wird ein bisschen anders aussehen als gewöhnlich. Wir werden uns in mehreren Bibellesungen anschauen, wie es zum Tod Jesu am Kreuz kam. Nach dem Gottesdienst wird es heute kein Abendessen geben, so wie gewöhnlich. Am Sonntag wird dann wieder alles beim Alten sein. Ich möchte jetzt mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns zusammengeführt hast für diese Zeit am Karfreitag. Bitte hilf uns jetzt, dass wir mit unseren Herzen, unseren Sinnen und unserem Verstand das ergreifen, was du am Karfreitag durch deinen Sohn Jesus für uns getan hast. Wir beten in seinem Namen. Amen. Für Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, ist Karfreitag ein ganz besonderer Tag. Kein anderer Tag im Jahr bringt die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes so klar zutage wie der Karfreitag. Kein anderer Tag verbindet unsere Trauer, Zerbrochenheit und unsere Hoffnung so sehr in einem Ereignis wie der Karfreitag, wenn wir der Ereignisse des ersten Karfreitags vor knapp 2000 Jahren gedenken. Ich hoffe, dass wir im Laufe des Gottesdienstes heute selbst in diese Ereignisse mit hineingenommen werden und an ihnen teilhaben. Und dazu werde ich das, was am Karfreitag geschah, während des Gottesdienstes in vier Lesungen aus dem Lukasevangelium, Kapitel 23, vor uns ausbreiten. Die erste Lesung beginnt im Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 66. Der zweite Teil wird dann in Ihrem Handzettel verfügbar sein. Und als es Tag wurde, versammelte sich der Ältestenrat des Volkes, hohe Priester und Schriftgelehrte, und sie ließen ihn zu sich ins Synhedrium bringen und sagten, wenn du der Gesalbte bist, sag es uns. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich mit euch rede, glaubt ihr nicht. Wenn ich frage, antwortet ihr nicht. Doch von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Da sagten sie alle, du bist also der Sohn Gottes? Er aber sagte zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Sie aber sagten, was brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es ja selbst aus seinem Mund gehört. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus. Und sie erhoben Anklage gegen ihn und sagten, wir haben festgestellt, dass dieser unser Volk verführt und es davon abhält, dem Kaiser Steuern zu bezahlen und dass er von sich behauptet, er sei der Gesalbte, ein König. Pilatus aber fragte ihn, du bist der König der Juden? Er aber antwortete ihm, das sagst du. Und Pilatus sagte zu den hohen Priestern und der Menge, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf, indem er überall in Judäa lehrt, von Galiläa bis hierher. Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und doch wird dieser unschuldige Mensch noch am selben Tag an einem Kreuz sterben. An jedem jüdischen Fest wird ein Verurteilter begnadigt und freigelassen. Diesmal hat die Volksmenge die Wahl zwischen dem Mörder Barabbas und Jesus, dem König und Sohn Gottes. Lesen wir jetzt im Lukasevangelium die Verse 13 bis 26 aus Kapitel 23. Pilatus nun rief die hohen Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen, ihr habt mir diesen Mensch gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Doch als ich ihn vor euren Augen verhörte, habe ich an diesem Menschen keinen Grund für eure Anklage gefunden. Auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Er hat nichts getan, was den Tod verdient. Ich werde ihn also züchtigen lassen und dann freigeben. Er musste ihnen aber an jedem Fest einen freigeben. Sie aber schrien alle miteinander: Schaff diesen weg, gib uns Barabbas frei. Dieser war wegen irgendeines Aufruhrs, den es in der Stadt gegeben hatte, und wegen Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Und wieder redete Pilatus auf sie ein, weil er Jesus freigeben wollte. Sie aber riefen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Und ein drittes Mal sagte er zu ihnen: Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient. Ich werde ihn also züchtigen lassen und dann freigeben. Sie aber bedrängten ihn mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei setzte sich durch. Und Pilatus entschied, es sei ihrer Forderung nachzukommen. Er gab also den frei, der wegen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden war und den sie gefordert hatten. Jesus aber lieferte er ihrem Willen aus. Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen gewissen Simon aus Kyrene, der vom Feld kam, und luden ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Geschockt und sprachlos, denke ich, stehen wir daneben, während wir mit einsehen, wie das Unfassbare seinen Lauf nimmt. Hier geschieht das größte Unrecht der Menschheitsgeschichte. Und doch stellt gerade dieses Unrecht, das Leiden und der Tod Jesu am Kreuz, die Grundlage dar, warum wir heute in der Gewissheit zu Gott beten können, dass er uns nicht wegen unserer Rebellion gegen ihn zürnt, sondern dass er unsere Gebete voller Liebe erhört. Jesus wird jetzt hinausgeführt zur Stätte der Hinrichtung. Lesen wir Lukas, Kapitel 23, Verse 32 bis 43. Es wurden aber auch noch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung geführt. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber teilten seine Kleider unter sich und warfen das Los darüber. Und das Volk stand dabei und sah zu. Noch die vornehmen Leute spotteten. Andere hat er gerettet. Er rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. Und auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Es war auch eine Inschrift über ihm angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer aber von den Verbrechern, der am Kreuz hing, verhöhnte ihn und sagte: Bist du nicht der Gesalbte? Rette dich und uns! Da fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind es zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagte zu ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du durch dein mächtiges Wort zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass unsere Herzen, unsere Sinne, unser Denken, unser Handeln nicht unverändert bleiben, wenn wir jetzt vor das Kreuz kommen. Im Namen Jesu. Amen. Darf Böses ungestraft bleiben? Unsere Antwort auf diese Frage wird vielleicht davon abhängen, wie persönlich wir uns davon betroffen fühlen. In einem Film geschieht etwas Böses und wir lachen darüber. In An der Schule wird mein Kind gehänselt und gemobbt und ich werde zornig. Wenn Böses ungestraft bleibt, dann werden unsere Schulen, unsere Familien, unsere Gesellschaft bald aufhören zu funktionieren. Aber was in horizontalen Beziehungen mit Menschen untereinander stimmt, das stimmt auch in der vertikalen Beziehung, unserer Beziehung mit Gott. Gott nimmt das Böse persönlich. Rufen wir uns in Erinnerung, was bisher geschah. Wie weit waren wir gekommen in unserer Predigtreihe Gott kennenlernen? Gott hat die Welt geschaffen. Er hat eine gute Welt geschaffen. Der Gott der Liebe hat eine Welt geschaffen, in der Frieden und Harmonie herrscht. Gott gab uns sogar das Recht und die Verantwortung, unter seiner Oberherrschaft über die Erde zu herrschen. Aber wir wurden abtrünnig. Wir erklärten Autonomie. Wir wollen so leben, wie es uns passt. Mit dieser Entscheidung haben wir gegen Gott rebelliert. Wir haben Böses getan. Gott kann diese Rebellion nicht einfach so hinnehmen. Er ist zornig, dass wir unabhängig von ihm sein wollen. Zornig, dass uns seine Liebe nichts wert war. Zornig, dass wir die Grundlage einer Beziehung mit ihm zerstört haben und dabei auch noch die gute Welt mitruiniert haben, die er geschaffen hat. Und deshalb bestraft Gott uns. Die Konsequenz unserer Rebellion sind sein Gericht über uns und der Tod. Ein vollkommen gerechtes Gericht, das nichts anderes offenlegt als nur unsere objektive Schuld vor dem liebenden Gott, der die gerechte Strafe darüber sprechen muss. Und so lernen wir Gott als Gott der Gerechtigkeit kennen und wir müssen uns vor ihm fürchten, weil wir gerechterweise etwas von ihm zu befürchten haben. Gott ist der Gott der Gerechtigkeit, aber er ist auch der Gott der Liebe. Er hat einen Plan, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen und um dem Dilemma unserer Rebellion zu begegnen. Und so ernennt er einen König, einen Christus, unter dessen Regierung das Problem unserer Rebellion gelöst werden wird. Wir haben gesehen, dass David der Prototyp war, gewissermaßen. Und 1000 Jahre nach ihm begegnen wir dem König, in dem der Plan Gottes zur Erfüllung kommt. Wir haben Jesus kennengelernt. Jesus ist mächtig. Er hat die Macht, das Problem unserer Autonomie zu lösen. Bevor wir gegen Gott rebelliert hatten, da gab es keine lebensbedrohlichen Stürme. Sie sind eine Konsequenz unserer Rebellion. Und letzte Woche sahen wir, wie Jesus den Sturm stillt. Jesus hat die Macht, den Sturm zu stillen. Er hat die Macht, Krankheit zu heilen. Er hat die Macht, Tote zum Leben zurückzuholen. Wir sind ihm auch als dem begegnet, der das Böse besiegt hat. Wir sahen das in der Begegnung mit dem Mann, der von Dämonen besessen war. Er hatte die Kontrolle über seine Persönlichkeit verloren. Das Problem unserer Autonomie ist das Böse. Und die Konsequenzen sind Krankheit, Tod, Katastrophen. Aber Jesus ist in der Lage, das Problem und die Konsequenzen unserer Autonomie zu beseitigen. Letzte Woche haben wir das gesehen, in 4 Schnappschüssen. Da hat er uns diese Fähigkeit im Kleinen bewiesen. Er hat Macht. Aber wie wird Gott durch Jesus das grundlegende Problem unserer Autonomie lösen? Wie wird er das Böse und die Rebellion im absoluten Sinne endgültig und ein für alle Mal besiegen? Und wie kann er dabei gleichzeitig der Gott der Liebe und der Gott der Gerechtigkeit sein? Der eine Gott. Für die meisten Menschen kommt die Art und Weise, wie Gott mit unserer Autonomie umgeht, eher überraschend. In unseren Lesungen wurden wir mit hineingenommen in das, was vor 2000 Jahren geschah. Und wie sich das alles entwickelt, das kommt unerwartet. Es gibt natürlich die rein menschliche Ebene. Von Seiten der jüdischen Obrigkeit gibt es Widerstand gegen Jesus. Es entsteht eine brisante Situation für ihn. Mehr und mehr Menschen betrachten ihn als Bedrohung. Sie fangen an, die Menge gegen ihn aufzuputschen. Sie locken Jesus in einen Hinterhalt, die Falle schnappt zu. Sie nehmen ihn gefangen. Darauf folgt der Justizskandal, von dem wir gerade gelesen haben. Und Jesus sagt dazu nichts. Der römische Statthalter Pontius Pilatus beschließt, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Und wir sind jetzt an der Hinrichtungsstelle, wo Jesus gekreuzigt wird. Es ist nur eine kurze Wegstrecke außerhalb von Jerusalem. Ein Freitagnachmittag im April vor 2000 Jahren. So wie heute. Wir haben uns gerade schon hineingelesen in diese Situation, so als wären wir Zuschauer dort. Und die Vermutung liegt doch schon nahe für uns, dass irgendwie alles schiefgelaufen ist. Irgendwie ist alles außer Kontrolle geraten. Und das ist doch schon überraschend, wenn wir letzte Woche die Macht Jesu gesehen haben. Unvergleichliche Macht und Autorität haben wir gesehen. Und jetzt wird Jesus hingerichtet. Beginnen wir mit Vers 32. Es wurden aber auch noch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung geführt. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Lukas sagt nicht viel über die Grausamkeit dessen, was geschieht. Das muss er wahrscheinlich auch nicht. Springen wir aber direkt zu Vers 38. Es war eine Inschrift über ihm angebracht. Dies ist der König der Juden. 1000 Jahre zuvor hatte Gott den angekündigt, den er als König auserwählt hatte. Das hatten wir uns Psalm 2 angeschaut. In Vers 6 hieß es: Ich selbst habe meinen König eingesetzt. Ich selbst habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Psalm 2, Vers 6. Und hier ist Gottes König. Hier heißt es, das ist der König der Juden und er wird hingerichtet. Der, den Gott auserwählt hat, wird hingerichtet. Wenn Jesus umgebracht wird, da stehen rings um ihn herum Leute, die sich in ihrer Unabhängigkeit von Gott über den auserwählten König lustig machen. Jesus stirbt und Vers 35, das Volk stand dabei und sah zu und auch die vornehmen Leute spotteten. Andere hat er gerettet, er rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte, der Christus, Gottes ist, der Auserwählte. Alle verspotten ihn. Und irgendwie kommt das auch nicht unerwartet, denn vielleicht erinnert ihr euch an die Worte, mit denen Psalm 2 beginnt. Warum sind die Nationen in Aufruhr und sinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde erheben sich und es verschwören sich die Fürsten gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir springen zurück zu Psalm 2 und da sehen wir die Rebellion der Menschheit gegen Gott und seinen Gesalbten, seinen Christus. Und jetzt hier am Kreuz, da stehen sie herum und bringen den Auserwählten um, den Gesalbten des Herrn. Genauso wie es im Psalm 2 vorhergesagt wurde. Sie verhöhnen und verspotten ihn. Und das ist wahrscheinlich für einige von uns nachvollziehbar. Vor 5 Jahren, in der hydrologischen Grundlagenforschung in Australien gearbeitet habe und dann meinen Kollegen unterbreitet habe, dass ich meinen Job kündigen würde, um Theologie zu studieren, da haben mich die meisten angeschaut wie einen Idioten. Vielleicht ist es euch auf der Arbeit auch schon mal so gegangen. Vielleicht bist du auch jemand, der jetzt einfach mal als Besucher zu unserer Gott-Kennenlernen-Reihe gekommen ist, einfach mal vorbeischauen wollte. Ich weiß nicht, ob du es deinen Freunden erzählt hast, was du da vorhast. Aber du hast dir bestimmt schiefe Blicke eingehandelt, wenn du es getan hast. Vielleicht hast du es auch gleich lieber für dich behalten. Selbst wenn man einfach nur mehr über Gott, mehr über Jesus Christus erfahren möchte, bekommt man schon erstaunlich negative Reaktionen. Und warum? Ja, ich denke, gerade diese Ablehnung offenbart ein instinktives Wissen, dass es beim Gott-Kennenlernen um mehr geht als um reine Wissensvermittlung. Es geht um die eigene Einstellung zu Gott, um die Loyalität. Manchmal ist dieser Spott nur schwer auszuhalten. Und diese Frage stellt sich auch dort damals vor den Toren Jerusalems. Wie kann Gott den Spott und den Hohn aushalten, mit dem die Menge seinen König überschüttet? Alle machen sich über seinen auserwählten König lustig. Und selbst einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden, selbst der macht mit. Vers 39. Einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen, verhöhnte ihn und sagte, bist du nicht der Gesalbte, rette dich und uns. Das muss man sich mal vorstellen. Auf diesem Hügel vor Jerusalem stehen drei Kreuze. Jesus hängt am mittleren. Und dann ist da noch eins zur linken und eins auf der rechten Seite. Da hängt also ein Verbrecher neben Jesus, der nur wenige Stunden zu leben hat. Er hat in seinem Leben viel Falsches, viel Böses angerichtet. In einigen Stunden wird er sich vor Gott dafür verantworten müssen. Und hier hängt er und verhöhnt Jesus, Gottes König, der unschuldig an diesem Kreuz sterben muss. Es ist vollkommen tragisch, wenn Menschen innerlich bis zum letzten Atemzug ihre Fäuste gegen Gott schütteln. Von dir lasse ich mich nicht unterkriegen. Dir ordne ich mich nicht unter. Aber so muss es nicht enden. Nicht jeder reagiert so und der andere Verbrecher weiß den ersten zurecht. Vers 40 und 41. Da fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind es zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Hier ist eine vollkommen andere Reaktion. Der Verbrecher erkennt seine Situation. Das Todesurteil über ihn bringt ihn zur Einsicht, dass er zu Recht verurteilt wurde. Und er fürchtet sich davor, Gott Rechenschaft ablegen zu müssen. Und es ist eine gute Furcht, eine gesunde Furcht, denn er hat tatsächlich große Schuld auf sich geladen und wird dafür vor dem gerechten Gott Verantwortung übernehmen müssen. Letzte Woche sind wir ebenfalls Menschen begegnet, die sich fürchten, als Jesus den Sturm schilt, als er Kranke heilt, als er ein totes Mädchen auferweckt und das Böse im Leben des Mannes besiegt. Da fürchten sich die Menschen vor der uneingeschränkten Macht von Jesus. Und hier hängt ein Verbrecher, der Gott fürchtet, der aber auch die Macht von Jesus anerkennt. Denn er weiß, Jesus ist seine einzige Hoffnung. Und deshalb sagt er, Vers 42, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Alle um ihn herum spotten, schütten ihren Hohn über Jesus aus. Aber dieser Verbrecher hat einen Moment der Klarheit. Er erkennt, dass der Schein trügt. Er erkennt, dass Jesus nicht der Verlierer ist, sondern der von Gott Auserwählte. Er erkennt, dass Jesus auf dem Weg in sein Reich ist, als der von Gott auserwählte König. Während alle um ihn herum spotten, da hat der Verbrecher in diesem Moment alles ganz klar vor Augen. Und so wirft er sich innerlich vor diesem König auf die Knie und sucht Zuflucht bei ihm. Jesus, bitte hilf mir. Ich will zu dir gehören. Ich will dir vertrauen. Und wie reagiert Jesus? Der König Gottes über die ganze Schöpfung schaut den Verbrecher an und antwortet, Vers 43, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Was für ein Versprechen. Der mächtige König, der die Autorität Gottes hat, verspricht diesem Mann, dass sein Platz im Paradies sicher ist. Der Verbrecher, der zu Recht gekreuzigt wird, wird mit Jesus in dessen Königreich sein. Das ist unglaublich. Womit hat der Verbrecher sich das verdient? Womit? Er hat es nicht verdient. Und genau das ist der Punkt. Der Verbrecher fragt nach einem Brotkrumen und Jesus schenkt ihm eine Torte. Alles, wonach er fragt, ist, dass Jesus an ihn denkt. Bitte. Aber Jesus verspricht ihm mehr. Er verspricht ihm eine Beziehung. Du und ich, sagt Jesus. Du mit mir. Wir werden gemeinsam im Paradies sein. Und damit ist dieser Mensch der einzige Mann, der jemals in der Bibel eine so felsenfeste Zusage von Jesus erhalten hat. Der Mann wurde nie getauft. Er wurde nie konfirmiert. Er hat nie Abendmahl gefeiert. Er war nie in der Kirche. Er hat nie Geld gespendet. Er hat nie mit erhobenen Händen ein Lobpreislied gesungen. Er war nicht die moralische Stütze in der Gesellschaft. Er hat ein Leben der Rebellion gegen Gott gelebt. Er hat alle Gebote gebrochen, die er brechen konnte. Und die er nicht gebrochen hat, die wollte er brechen. Und doch ist er der Einzige. Der Einzige in der ganzen Biografie Gottes, den Jesus anschaut und zu dem er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein und dort wirst du mit mir leben. Wir sollten kurz über gute Werke reden. Denn was hier geschieht, bedeutet, dass Jesus Momente vor seinem Tod ganz eindeutig die Idee verwirft, dass wir durch gute Werke in den Himmel kommen können. Der Mann hat kein einziges gutes Werk getan. Und doch wird er bei Jesus sein. Wenn es um gute Werke ginge, dann wäre das ein absoluter Skandal, dass Jesus ihm diese Zusage macht. Was tut dieser Mann? Er fürchtet Gott. Er erkennt das Problem seiner Rebellion. Er weiß, dass er Bestrafung verdient hat. Aber in Jesus erkennt er den König, den Gott auserwählt hat. Und in Jesus erkennt er seine einzige Hoffnung. Ihm wird klar, dass Jesus durch seinen Tod irgendwie den Schlüssel zu seinem Dilemma in der Hand hält. Und deshalb will er sich Jesus anvertrauen. Er entscheidet sich gegen die Spötter, die jetzt wahrscheinlich auch über ihn herziehen. Gegen die Menge vertraut er sich Jesus an. Und Jesus garantiert ihm eine Zukunft im Paradies. Jesus beschenkt ihn mit der Beziehung mit Gott. Und das ist ein Riesenproblem. Denn in Psalm 2, da hatte Gott angekündigt, dass er die Rebellion niederschlagen würde. Alle, die gegen ihn und seinen König rebellieren, würde er mit einem eisernen Stab zerschlagen wie Töpfergeschirr. Wer sollte da nicht Gott fürchten, wenn alle, die ihre Unabhängigkeit von ihm erklärt haben, gerichtet werden? Könnt ihr euch noch an Psalm 2, Vers 9 erinnern? Gott sagt zu seinem auserwählten König, der jetzt am Kreuz hängt, du kannst sie zerschlagen mit eisernem Stab, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und das ist keine Willkür, sondern es ist das gerechte Gericht Gottes über das Böse, das Beziehung und das die Welt zerstört. Und trotzdem verkündet Jesus diesem Rebellen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Freier Eintritt in den Himmel. Beziehen wir das mal auf uns. Auch wir haben das Problem, dass wir Autonomie von Gott angestrebt haben. Bestimmt erinnert ihr euch an die Momente der vergangenen Wochen, in denen uns klar vor Augen geführt wurde, dass das Problem gar nicht nur irgendwo da draußen existiert bei den anderen, sondern hier, bei uns. Ich bin der Rebell. Wir haben unsere Unabhängigkeit von Gott erklärt. Wir sind Teil des Problems. Und wenn der Gerechtigkeit Genüge getan werden soll, dann stehen wir auf der falschen Seite dieses eisernen Stabes. Falls wir uns entscheiden würden, uns im Vertrauen an Jesus zu wenden, wie könnte Jesus unser Autonomieproblem für erledigt erklären? In Vers 41 finden wir einen Hinweis auf die Antwort. Da sagt der Verbrecher, wir allerdings sind zu Recht verurteilt worden, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Jesus hat nichts Unrechtes getan. Er ist der König über die Welt, den Gott selbst auserwählt hat. Als er getauft wird, das haben wir letzte Woche gesehen, da spricht Gott ihn als Sohn an. Du bist mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Es gibt sonst keinen Menschen, zu dem Gott das sagen könnte. Lange Zeit wurde ja Mutter Teresa als menschliches Ideal betrachtet, als die beste Person. Die ganze Welt kennt ihren aufopferungsvollen Dienst, aber so beeindruckend ihre Lebensleistung zum Wohl armer Menschen in Kalkutta auch sein mag, auch in ihrem Leben war sie eine Rebellin, so wie wir alle. Auch sie ist schuldig der Rebellion gegen Gott und seinen auserwählten König, so wie wir alle. Selbst die besten Menschen, selbst Mutter Teresa, ist eine von uns. Wir alle haben Gott die Stirn geboten. Wir alle außer Jesus. Jesus ist der einzige Mensch, der Gott, seinem Vater, immer und in allem gefallen hat. Er ist der einzige, der auf die rechte Weise gelebt hat. Er ist der einzige von uns allen, der unschuldig ist. Er ist der einzige Mensch, der keine Strafe verdient hat. Er hätte nie sterben sollen. Und hier hängt er am Kreuz. Warum hat Gott Jesus sterben lassen? Oder besser, das ist wohl die falsche Frage. Denn Gott ist hier nicht der passive Zuschauer. Die richtige Frage lautet, warum sandte Gott Jesus überhaupt erst in die Welt, um zu sterben, wenn er überhaupt nichts falsch gemacht hat? Was ist denn dieser Plan Gottes, den Jesus hier ausführt? Der Plan sieht so aus. Gott hat Jesus an meiner Stelle zerschlagen. Gott hat Jesus bestraft und nicht mich. In seinem unschuldigen Tod nahm Jesus den Zorn Gottes auf sich, der eigentlich mir galt. Auf diese Weise kann ich Vergebung empfangen und die gerechte Strafe wurde doch bezahlt von meinem König. Gott konnte nicht einfach so tun, als ob das, was wir durch unsere Rebellion angerichtet haben, zwischen uns und ihm und zwischeneinander und mit der Welt, als würde das nichts ausmachen. Natürlich macht das was aus. Aber jetzt kann Gott sagen, ja, es macht was aus. Es ist wahrscheinlich ernster, als wir uns vorstellen können. Aber es ist erledigt. Die Strafe wurde bezahlt. Falls ihr euch noch an das Ende von Psalm 2 erinnert, da war von Zuflucht die Rede. Einerseits gibt es keine Zuflucht vor dem gerechten Gott, der ja jeden zur Rechenschaft ziehen wird. Aber weil er auch der barmherzige und liebende Gott ist, deshalb können wir Zuflucht finden, indem wir zu ihm hinfliehen. Der eiserne Stab traf Jesus, damit er mich nicht treffen würde. Jesus stellte sich auf die andere Seite des eisernen Stabes. Er wurde zum Töpfergeschirr, damit ich nicht zerschlagen werden muss. Der Tod Jesu für mich, für dich, sprengt meine Vorstellung darüber, wie groß, wie breit und wie tief die Liebe Gottes, die Liebe meines Königs für mich ist. Sie ist zu groß, als dass ich sie vollständig begreifen könnte. Für mich war es eine der größten Überraschungen in Australien, als ich die englische Bezeichnung für Karfreitag kennenlernte. Karfreitag heißt auf Englisch nämlich Good Friday, der gute Freitag. Karfreitag ist ein guter Freitag. Es gab keinen besseren Freitag für mich als den Freitag, an dem mein König für mich starb, an dem Jesus voller Liebe sein Leben für mich gab. Und deshalb kann meine Rebellion vergeben werden. Für Gott bin ich kein feindlich gesinnter Rebell mehr. Jesus, mein König, den Gott wieder zum Leben erweckte, der wird mich, auch mich, in seinem Königreich willkommen heißen. Mein König Jesus gibt mir dasselbe Versprechen wie dem Verbrecher. Klaus, du wirst mit mir im Paradies sein. Wo stehe ich bei der Kreuzigung von Jesus? Letzte Woche fingen wir an, Jesus kennenzulernen. Und als wir ihm begegneten, da gab es diese Polarisierung. Die einen Menschen baten ihn, sie zu verlassen. Und Jesus drängte sich den Menschen nicht auf, er verließ sie. Die anderen sagten, Jesus, darf ich dir folgen? Es gab diese Polarisierung und die wird heute noch durch diese zwei Verbrecher deutlich auf den Punkt gebracht. Der eine spottet, der andere bittet. Und das wirft die Frage auf, was für ein Verbrecher bin ich denn? Dass wir Verbrecher sind, daran besteht kein Zweifel. Wir alle haben gegen Gott rebelliert. Wir gehören zu den Verbrechern, wir sind autonome Rebellen, die alle das Todesurteil empfangen haben. Keiner wird ihm entgehen. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Wir werden ihm gegenübertreten, aber wie? Werden wir weiterhin unsere Fäuste gegen ihn schütteln und ihn verspotten und uns bloß nicht unterordnen? Oder werden wir Gott so gegenübertreten wie der zweite Verbrecher? Im Bewusstsein, dass wir seine gerechte Strafe verdienen, im Vertrauen aber auch, dass Jesus uns eine Zuflucht geschaffen hat, in dem das Gericht schon stattgefunden hat, durch seinen Tod, dass wir zu ihm fliehen können, indem wir ihn als König annehmen, der die Strafe, die wir verdienen, am Kreuz auf sich genommen hat. Werden wir Gott im Vertrauen auf seinen König gegenübertreten. Vielleicht erscheint es uns einleuchtend, dass wir Jesus nicht mehr verspotten wollen. An diesen Gedanken können wir uns vielleicht gewöhnen. Eher wahrscheinlich noch als daran, Zuflucht bei ihm zu suchen. Denn Zuflucht bei Jesus zu suchen heißt, dass ich mich auf Jesus verlasse und nicht mehr auf mich selbst. Und das ist das Schwierige. Ich habe nämlich gelernt, dass ich aus eigener Kraft meine Ziele erreichen kann. Ich habe gelernt, mir selbst zu vertrauen. Wenn ich gut genug bin, dann werde ich das schon erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Positives Denken. Weg den Tiger. Ich hätte auch Bundeskanzler werden wollen. Ich wollte nur nicht. Egal wie, ich bin der Meister meines Schicksals. Ich bin unabhängig, ich will mich auf niemanden sonst verlassen. Und wenn ich in den Himmel komme, wenn ich in den Himmel kommen will, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher. Lieber bin ich selbst gut genug, als mich auf Gott zu verlassen. Wenn ich in den Himmel will, dann gehe ich doch lieber auf Nummer sicher. Lieber bin ich doch selbst gut genug, als dass ich mich auf jemand anderen verlassen muss. Manche Menschen denken vielleicht, dass sie gut genug sein können. Andere denken vielleicht, dass sie gut genug sein müssen. Vielleicht sind wir mit dem Gedanken aufgewachsen, dass wir selbst uns nur genug anstrengen müssen, dann wird uns Gott schon akzeptieren. Das Problem ist, wer sich selbst kennt, der weiß, dass das nicht funktionieren wird. Wir können uns nie sicher sein. Und wenn wir tief genug graben, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass Gott uns nicht akzeptieren wird. Zu viel Autonomie in meinem Leben, zu viel Rebellion. Wenn es darum geht, ob wir in den Himmel kommen und wenn wir uns dabei in unserer eigenen Leistung orientieren, dann entspricht das nicht dem Maßstab, den Gott anlegt. So haben wir Gott nicht kennengelernt. Gott akzeptiert Menschen nicht wegen unserer Leistung, sondern er richtet uns, er akzeptiert uns danach, ob wir uns auf Jesus verlassen. Wenn ich mich auf meine eigene Leistung verlasse, dann verlasse ich mich nicht mehr auf Gott. Und das ist die Essenz der Rebellion. Wem werden wir uns anvertrauen? Wenn ich bei Jesus Zuflucht suche, so wie der zweite Verbrecher, dann höre ich auf mich selbst zu verlassen. Ich verlasse mich auf Jesus, der meine Strafe schon bezahlt hat. Und ich habe nichts mehr zu befürchten. Meine Rebellion ist zu Ende, wenn ich aufgehört habe, mich auf mich selbst und meine eigenen Leistungen zu verlassen, um in den Himmel zu kommen. Gott heißt mich willkommen bei sich, weil die Strafe bezahlt ist. Wie steht's mit dir? Wird Gott dich willkommen heißen? Bist du wie der zweite Verbrecher? Suchst du Zuflucht bei Jesus? Willst du ihn um einen Brotkrumen bitten, damit er dich reichlich beschenken kann? Bevor ich zum Schluss komme, will ich als Vorschau auf Sonntag noch eine Sache ansprechen. Wenn Jesus jetzt noch tot wäre, dann wäre das Versprechen, das er den zweiten Verbrecher gibt, vollkommen inhaltlos. Jesus gibt dieses Versprechen im Bewusstsein, dass sein Tod am Kreuz nicht das Ende ist. Er ist auf dem Weg in sein Reich, so wie wir es aus dem Mund des zweiten Verbrechers hören. Er ist sich dessen sicher, dass Gott ihn wieder zum Leben erwecken wird. Sonst wäre sein Versprechen eine große Lüge. Er ist der auserwählte König und sein Versprechen ist wahr. Das nächste Mal, diesen Sonntag, werden wir in unserer Gott-Kennenlernen-Reihe anschauen, wie Gott Jesus von den Toten auferweckt. Wir werden erfahren, wie Gott uns seinen Geist gibt, damit wir eine Beziehung mit ihm beginnen können. Das ist so ähnlich wie Ostern und Pfingsten auf einmal. Und diesen Sonntag werde ich am Ende meiner Predigt auch ein Gebet beten. Ich sage das, damit ihr wisst, dass es eine Gelegenheit geben wird, am Sonntag sich Gott und seinem König anzuvertrauen. Wer sich selbst in dem zweiten Verbrecher wiedererkennt und bei Jesus Zuflucht suchen möchte, der sollte sich bis Sonntag überlegen, ob es nicht Zeit wäre, dieses Gebet zu beten. Ich denke, heute werden wir keine Fragerunde im Anschluss an die Predigt halten. Ich möchte die Ereignisse vom Karfreitag nicht mit Diskussionen zerreden. Ihr könnt mich gerne persönlich nach dem Gottesdienst ansprechen, wenn ihr brennende Fragen habt. Aber jetzt möchte ich mit der letzten Lesung fortfahren. Lukas Kapitel 23, Verse 44 bis 53. Die sind nicht mehr auf eurem Handzettel, aber es sind nicht viele. Lukas Kapitel 23, Vers 44. Und es war schon um die sechste Stunde. Und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verfinsterte sich und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, dieser Mensch war tatsächlich ein Gerechter. Und alle, die sich zu diesem Schauspiel zusammengefunden und gesehen hatten, was da geschah, schlugen sich an die Brust und gingen nach Hause. Alle aber, die ihn kannten, standen in einiger Entfernung. Auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen alles. Und da war ein Mann mit Namen Josef, der aus Arimathea, einer jüdischen Stadt, stammte, ein guter und gerechter Mann, der auf das Reich Gottes wartete. Er war ein Mitglied des Hohen Rats, war aber mit dessen Beschluss und Vorgehen nicht einverstanden gewesen. Der ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand beigesetzt worden war. Es war Rüsttag. Und der Sabbat brach an. Wo stehe ich bei der Kreuzigung von Jesus? Werde ich sein wie der Verbrecher, der um den Brotkrumen bittet? Diese Frage möchte ich euch mit auf den Weg nach Hause geben. Jesus hat den Zorn Gottes getragen, damit wir seinen Segen erfahren dürfen. Und diesen Segen möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch zusprechen. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen.